Heute habe ich das Vergnügen, mit einer der herausragendsten Marathonläufer unserer Zeit zu sprechen, Peter Herzog. Er strebt nach Höhen, die für viele von uns unerreichbar scheinen. Mit einer persönlichen Bestzeit von 2 Stunden 10 Minuten und 6 Sekunden ist der österreichische Marathon-Rekordhalter. Zusammen mit Peter werden wir die Brücken bauen, um herauszufinden, wie jeder von seinem Erfahrungsschatz profitieren kann. Rework.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe vom Real Talk mit Peter Herzog. Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es sehr schön, dass ich das Vergnügen habe, mit einem der herausragendsten Marathonläufer unserer Zeit zu sprechen. Du strebst nicht nur nach Höhen, nach dem Unerreichbaren für uns Normalsterblichen mehr oder weniger mit einer Marathon-Bestzeit 2022 in London von 2 Stunden, 10 Minuten und 6 Sekunden, was einer Pace von 3 Minuten und 5 Sekunden entspricht. Das können viele nicht mal 100 Meter oder länger durchhalten. Ich bin sehr gespannt. Unsere Aufgabe wird, glaube ich, heute sein, gemeinsam eine Brücke zu schlagen zwischen deinen Erfahrungen und auch deinen Leistungen für die Amateure und auch Profisportler. Ja, weil es sehr, sehr interessant ist, wie du an der Sache herangehst, wie du das Training, wie du deine Welt wahrnimmst. Ich glaube, wie du sie auch formst, wird sicherlich relevant sein und aus deinen Erfahrungen, sowie negativen und positiven, dass wir daraus lernen können.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die sich alle da draußen stellen, bevor wir starten, was ist deine maximale Sauerstoffaufnahme? Welche Schwellleistung hast du und was ist dein Gewicht?
Die Klassiker, oder? Klassiker. Ja, hallo, von meiner Seite freut mich sehr, dass ich da bei dem Podcast dabei sein kann. Und ja, dass ich meine Erfahrungen mittlerweile ein bisschen auch mein Wissen und so teilen kann, das, ich glaube, es ist ganz wichtig, das nach außen zu tragen, dass andere, ja, ich sag, motivierte junge Sportlerinnen und Sportler, aber auch ja, Amateursportlerinnen und Sportler, die was vielleicht später erst zustoßen, vielleicht von unseren Erfahrungen, die was wir doch im Profibereich gemacht haben, weil die Physiologie von uns Menschen funktioniert doch eigentlich gleich, egal ob man jetzt Profi ist oder nicht Profi. Ja, vielleicht die eine oder andere ist vielleicht ein bisschen mehr gesegnet mit Talent in gewissen sportlichen Teilbereichen. Dafür bin ich schwerst eingeschränkt im Schwimmen zum Beispiel. Oder in Ballsportarten, ja, beim Laufen oder Radlfahren, da tue ich mich natürlich leichter. Da habe ich mich immer schon leichter, wo jetzt relativ monotone Ausdauersportarten waren. Bis auf Schwimmen, das habe ich Triathlon auch versucht einmal, relativ extensiv sogar. Schwimmen habe ich mit der Brechstange versucht zu erlernen über 2 Jahre, bis ich halt komplett ins Burnout gefahren habe und habe dann ein Jahr gar keinen Sport mehr gemacht, habe mich komplett versaut. Also ich habe mich komplett versaut mit Triathlon, weil ich habe dann gesehen, hey, ich bin beim Laufen und Radfahren, ich bin voll dabei. Es war sofort mit Hollas Luke, die was ich schon ewig professionell oder ewig, also richtig professionell gemacht haben, eigentlich auf Augenhöhe. Nur beim Schwimmen war der große Rückstand. Das ist jetzt nur so ein kleiner Querausschnitt aus meinen Erfahrungen. Das, was man vielleicht auch an die Hobbysportler mitgeben kann, dass man es vielleicht so nicht machen soll, dass ich aber auch viele auch meine schlechten Erfahrungen gemacht oder Fehler natürlich. Und die Fehler sind aber extrem wichtig für den Lernprozess. Und genau, jetzt zurück zu deiner grundlegenden Frage, was maximale Sauerstoffaufnahme, Schwellenleistung, Gewicht, maximale Sauerstoffaufnahme, ich würde sagen aktuell so, ich komme drauf an, mit welchem System gemessen, bei welchem Test gemessen, ist ja immer sehr, da muss man immer sehr, mit diesen Interpretationen muss man immer sehr aufpassen, extrem aufpassen, welche Werte da auch herumgeistern. Im Endeffekt geht es immer um die eigenen Werte, dass man da einen Vergleich hat und da dann die Verbesserungen sieht, ob das Training greift und nicht Vergleiche heranzieht, wo es keine Ahnung, wie, mit welchem System, bei welchem Test gemessen worden sind, welche Temperaturen, da spielen ja so viele Faktoren, speziell bei der Sauerstoffaufnahme, hinein, da darf man sich oft nicht verrückt machen lassen, aber so, ich habe öfters gemessen bei mir zwischen 79 und 81 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also die relative Sauerstoffaufnahme. Momentan würde ich, glaube ich, sagen, so um die 75 in etwa. Also ich habe die letzten Monate das Training richtig einmal versucht, sehr flach zu halten. Nur Basics gemacht, Grundlagen-Ausdauertraining gemacht, weil ich einfach die letzten 2 Jahre ein bisschen zu sehr aus dem Gleichgewicht gekommen bin mit dem Körper. Ich würde es vielleicht nicht als Übertraining oder so bezeichnen, aber ich habe mich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gefahren und habe versucht, die letzten Monate einfach wieder in ein kontinuierliches Training zu kommen, Basis zu trainieren, keine hohen Umfänge, kontinuierlich kleine Intensitäten dazu machen, dass ich das einfach kontinuierlich durchziehen kann und keine zu großen Ausfälle habe, weil das ist eigentlich fürs Training, glaube ich, doch das Wichtigste. Es bringt gar nichts, wenn man unglaubliche Umfänge mit Biegen und Brechen dann macht und auch Intensitäten dazu und dann auch immer wieder Ausfälle hat durch Überlastungen, Krankheiten, was auch immer. Und das war jetzt das Ziel für die letzten Wochen und Monate. Darum, glaube ich, ist auch die Sauerstoffaufnahme dann nicht ganz so hoch. Und ja, ist mir eigentlich gelungen, bis auf vor dem VCM, 3 Wochen davor, bin ich richtig krank geworden. Das war ein bisschen ein Schaß. Wissen alle, die was Ausdauersport machen, wie sich so ein Infekt oder so ein Virus auf die Fitness dann auswirkt. Das ist, und je länger das mir ausfällt, bei mir ist immer so, ich bin so 4-5 Tage kann ich mich echt im Griff halten, bin ruhig und dann verliere ich aber die Geduld. Und man kann aber so einen Infekt, wenn man ihn richtig auffasst oder so, nicht abkürzen. Genauso wie das Training oder ein Wettkampf. Man muss den voll am Körper dann die Zeit geben, dass er den dann austragen kann. Und das dauert einfach so Zeit, bis man wieder fit ist. Und die meisten fangen einfach zu früh an. Da habe ich auch einen sehr großen Fehler gemacht. Das ist schon, da war ich noch absoluter Hobbysportler, natürlich schon mit Laufen sehr gesegnet auch. Silvesterlauf in Innsbruck. Ich war über die Weihnachtstage infekt, Halsweh, Schnupfen, schlecht benannt, also einfach richtig flat. Am Silvestertag eigentlich auch noch flat gewesen und ja, da doch der jugendliche Leichtsinn hat durchgeschlagen, bin den Silvesterlauf gelaufen. Ja, nun auch nicht, Herzbeutelentzündung. Und es kursieren immer wieder schreckliche Nachrichten, speziell im Austauschsport auch herum, wo Todesfälle sind und das gilt es einfach zu vermeiden. Die Gesundheit ist das A und O, das Wichtigste. Und wenn man sich nicht fit und gesund fühlt, dann kann ich nur sagen, hey, lass die Finger von Ausbelastungen oder von Wettkämpfen, weil ihr gefährdet eure Gesundheit und ihr werdet auch keine Leistung bringen. Mhm. Genau, da habe ich auch schon sehr...
Das ist ja gar nichts, es geht ja nicht nur so um den Sport, sondern vor allem um den Stress eigentlich am Ende des Tages. Und Stress unterdrückt das Immunsystem, schwächt deinen Körper. Und das ist dann ein Paradebeispiel davon. Und ich merke auch immer mehr auch bei meinen Athleten oder auch viele Sportler, die einfach viel zu schnell wieder in das Training hineingehen oder auch sagen, es ist ja nichts. Also dieses Überspielen quasi, obwohl wirklich, weil das ist dann auch, von was reden wir eigentlich? Weil das ist wieder so individuell. Jeder fühlt den Schmerz anders, jeder fühlt seinen Körper anders, jeder fühlt seine Krankheit anders. Ja, und da braucht man wirklich ein Feingefühl dafür, dass man sagt, wirklich sich zurücknimmt. Aber wie du sagst, eigentlich ein größtes Learning ist eigentlich mit viel Geduld. Und ich sage immer wieder, jede Situation ist ein Learning für uns. Ja, wir sind immer Studenten und vor allem dann so Krankheiten sind halt für uns ein Long-Jong-Training, mehr oder weniger aus dem Buddhismus, wo du dann sagst, okay, diese Krankheit will mir was sagen, ich muss mich zurücknehmen und Geduld lernen, weil du sagst, nee, nach 5 Tagen kribbelt schon, du willst dich wieder bewegen und dann ist eigentlich, okay, ich muss mich noch mehr zurücknehmen, weil es gibt keine Abkürzung, ja, du kriegst dann irgendwas zurück. Und das Problem, was ich auch viel sehe, das muss ja nicht immer im aktuellen Leben, also in der Lebensphase sein, es kann ja dann später mit höherem Alter dann sein, das dich dann einholt. Wenn du nicht jetzt wirklich deine Balance findest und sagst, hey, sondern wirklich einen langfristigen Blick auch irgendwie hast. Und langfristig bedeutet auch, okay, ich möchte länger leben, ich möchte mit 70 auch noch gesund sein. Ja? Da muss man sich immer wieder zurücknehmen.
Genau, das ist für mich immer nur das Wichtigste. Und darum habe ich wie vorher kurz erwähnt, 3 Wochen vor dem Wiener City Marathon. Also ich habe mich jetzt über den ganzen Winter nie spezifisch für diesen Marathon vorbereitet. Basic. Ich habe gesagt, okay, und mit dieser Basic, dieses Talent habe ich, dass ich diesen Marathon solide durchziehen kann. Also ich habe mich so ungefähr trotzdem, auch wenn ich jetzt, ich habe mich nicht ans Limit gepatcht oder ausgepresst im Training, also Richtung Marathon-Training. Ja. Habe aber gesagt, okay, werde wahrscheinlich mit diesem Basic-Training in der Lage sein, 2 Stunden 13, wenn ich gesund an die Startlinie komme, laufen zu können. Leider Gottes dieser Infekt und diese Infekte treten halt dann, also der ist 3 Wochen davor aufgetreten und ich glaube, ich wäre relativ gut, also ich wollte vorhin in Berlin nur den Halbmarathon laufen, 3 Wochen vor. Und für den, glaube ich, wäre ich sehr gut vorbereitet gewesen, weil ich habe dann 3 Halbmarathon-spezifische Einheiten gemacht und die waren schon sehr gut. Leider bin ich dann krank geworden. Das Problem ist mit, wo ich vorher erwähnt habe, 4-5 Tage bin ich dann ruhig. Das Problem ist dann immer, okay, es ist immer der Stress, wie du auch erwähnt hast, Richtung Wettkampf. Der Wettkampf kommt näher, näher, näher. Und es ist ja nicht, meistens diese Krankheiten treten ja nicht auf, da wo du vielleicht noch richtig niederintensiv unterwegs bist, Grundlage und so, oder du bist vom Wettkampf noch relativ weit weg, wo man dann auch Zeit hat, das ordentlich auszukurieren. Das ist immer der Stress dann, okay, Krankheit tritt auf, so irgendwie kurz ungünstig vor einem Wettkampf. Und dann ist halt das, und für mich war dann auch, also wenn der Infekt eine Woche später auftreten wäre, dann hätte ich in Wien nicht laufen können, weil ich bin eine Woche vor Wien, habe ich das erste Mal auf der Laufbahn Intervalle gemacht mit einer Pace von 3 Minuten 15, das was für mich jetzt wirklich nicht schnell ist, über 8 mal 1200 Meter, 3 Minuten 15er Pace. Ich bin diese Intervalle fast nicht rübergekommen, weil einfach der Körper, das Signal, dieser Stress, ich war einfach noch nicht bereit. Diese Infekte sind dir so tief gesessen und boah, ich habe mir wirklich eine Woche vor dem Wien-Marathon gesagt, hey, wie soll ich einen Marathon laufen?
Ja.
Ich habe dann die Woche davor richtig das ausgeblendet, hey, es ist kein Marathon. Es ist einfach, ich laufe einen Wettkampf, aber ich habe gar nicht daran gedacht, das ist ein Marathon. Ja. Habe mir aber auch immer im Hinterkopf behalten, wenn es mir nicht gut gehen sollte im Marathon, ich setze meine Gesundheit nicht aufs Spiel für dieses Rennen, weil ich will, genau wie es du auch erwähnt hast, langfristig, ich will im Herbst wieder gut laufen, das war immer das Ziel, über den Winter jetzt Grundlagentraining zu machen und dann im Sommer meinen Körper versuchen, nochmal auszuquetschen und richtig nochmal an meiner Marathon-PB, vielleicht schaffe ich es nochmal, dass ich nochmal rankomme und die verbessere, das wäre das große Ziel. Aber ich habe mir jetzt für Wien gesagt, also wenn ich im Wettkampf merke, also mir geht es gesundheitlich nicht gut, dann steige ich aus dem Rennen aus, weil einfach das die Langzeitfolgen einfach mir das nicht wert sind, dass ich mir dann dass ich mir dann irgendwas einfange, das was dann langfristige Konsequenzen hat. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Ich glaube auch, dass das auch vor allem für dich oder für uns alle dann sicherlich eine der höchsten Künste dann eigentlich im Leben ist, ja, weil du weißt, wie eine City-Marathon Wien, wie ist eine Stadt, du musst deinen Sponsoren, du musst dich präsentieren, ja, und das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen, und das merke ich auch bei vielen Hobbysportler oder auch Amateuren, Leistungssportler, dann wirklich herauszufinden, wann gehe ich jetzt rein und wann lasse ich sein, ja, und das ist im Nachhinein gesehen, hättest du es jetzt genauso gemacht, also du bist ja trotzdem gestartet, hättest du im Nachhinein gesagt, na, es wäre gescheiter gewesen, gar nicht zu starten, oder, weil eine Woche vorher mit solchen Intervallen, mit so einem Gefühl dann noch, boah, ich weiß nicht, und
weißt du, man hat in einem Marathon sehr viel Zeit, um nachzudenken und auch sehr viel Zeit in den Körper reinzufühlen.
Ja.
Ich habe mir gesagt, also ich starte auf jeden Fall, nur wenn es mir im Rennen nicht gut geht, dann setze ich mir Gesundheit nicht aufs Spiel und ich steige aus dem Rennen aus. Das war der Gedanke nur, mir ist einfach überraschend. Auch für das Ganze, ich habe nur Grundlagentraining gemacht und dieser Depri-Infekt ist überraschend gut gegangen.
Ja.
Also wirklich war, und das Unglaubliche war, das war vielleicht geschuldet daran, weil ich zu wenig harte Trainingseinheiten gehabt habe. Ich habe mich auch nicht hinten raus richtig ausquetschen können. Also ich habe mich nicht so richtig ins Limit reintreiben können. Ja. War ab 30, okay, der Mario hat gewusst, der Mario muss der Fittere sein. Der Mario ist auch sehr lauftalentiert. Der wird fitter sein. Der hat die letzten Wochen einfach besser trainiert oder auch hat keinen Infekt gehabt oder so. Das, was ja maßgeblich ist. Ich habe es zwar so bei 27, 28 probiert, mal zu testen, da wo ich war, eigentlich habe ich mir selber ein bisschen ins Fleisch geschnitten, aber es hat Spaß gemacht. Der Mare war der Fittere und ich war mega happy, dass ich so mit diesem Infekt und so durch diesen Marathon dann durchgekommen bin und mir dann super Gefühl über die Ziellinie gelaufen bin. Und das war eigentlich das Beste. Und so soll es eigentlich, das ist dann, glaube ich, egal, ob man Hobbysportler ist oder Profisportler. Am Ende des Tages zählt das gute Gefühl, diese Geschichte, was man aus diesem Wettkampf wieder mitnimmt, dieses Learning, auch für den weiteren Weg. Und ich wäre einmal, also hast du das auch schon kurz angesprochen, Geduld, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, aber die letzten 1,5 Jahre habe ich auch lernen müssen, mit Geduld umzugehen, wenn es dann einmal nicht mehr so läuft. Ja, Geduld ist wahrscheinlich das etwas vom Schwierigsten in dem ganzen
Ja, das stimmt. Und was ich halt sehe, wenn man viel Geduld hat, hat man ja auch dann mehr Zeit, auch zu reflektieren und dann versteht man auch ein bisschen ein paar Dinge mehr, weil am Ende des Tages wird das auch alles einen Sinn gehabt haben, warum du krank warst, ja, und dann auch dich ein bisschen zurücknimmst, ja, und auch beim Marathon, weil vielleicht hättest du da mehr Schaden hinzufügen, unabhängig von der Krankheit. Aber das ist wieder alles, weißt du, das sind dann so Signale, die man oft nicht versteht und dann, okay, das hat vielleicht einen Sinn gehabt, warum ich krank werde, damit ich den Marathon lockerer angehe, wegen einem Training, das war auch jetzt nicht so vorbereitungsmäßig, mehr oder weniger, damit du dann auch langfristig dann im Herbst dann besser zum Beispiel drauf bist. Weil wir wissen, jeder Marathon, jeder Wettkampf kostet Ressourcen und du hast ja auch nicht unendlich viele Ressourcen eigentlich am Ende des Tages. Ja?
Absolut, ja, das ist immer, was viele Hobbysportler auch glauben bei uns, dass uns eigentlich bei jedem Training oder so gut geht oder so. Wir sind ganz normale Menschen,
Menschen.
ganz normale Jammerlappen. Also wenn ich richtig hart trainiere und richtig viel trainiere, dann habe ich, wenn ich jetzt sage, ich trainiere 7 Tage, dann habe ich in diesen 7 Tagen, habe ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt 12 Laufeinheiten mache, dann habe ich 8 Scheißeinheiten davon. Da wo ich mir einfach nur frage, bist du deppert? Wo es einfach nur schlecht geht, weil man so müde ist von der Vorwoche oder von den Belastungen davor. Es tut dann alles weh. Man hat 3 Medium-Einheiten und dann eine geile Einheit in dieser Woche. Und leben tut man von dieser einen geilen Einheit und von diesen anderen 3 Medium-Einheiten. Und so kämpft man es immer wieder weiter. Es ist manchmal, man geht durch die Hölle, aber am Ende des Tages macht es dann doch wieder voll Spaß, weil diese lässigen, also diese guten Einheiten oder diese guten Wettkämpfe, die lassen einen einfach leben und auch immer weiter glauben.
Ja. Bevor wir da hineingehen, würde ich gerne noch einmal zurück zum Start gehen, was mich nämlich interessieren würde, weil du eh vorher angesprochen hast, du hast ja auch mit dem Triathlon eigentlich begonnen, oder? Das war so eigentlich der Sport, mit dem du eigentlich gestartet bist damals, oder? Kann man so sagen, wo du es
Ja.
probiert hast, quasi mehr zu machen, eigentlich, oder?
Ich war, geht man noch weiter zurück. Also ich war im Hauptschulalter bin in die nordische Skimittelschule in Saalfelden gegangen, habe Langlauf und Biathlon gemacht und war da schon sehr gut eigentlich. Ich habe im Ausdauerbereich immer leicht tun. Egal ob beim Langlaufen, wahrscheinlich ich habe dann Biathlon gemacht. Langlaufen gemacht, war da überall im Kader und so, das war mit wenig Aufwand für mich easy going. Bin aber dann einen komplett anderen Weg eingeschlagen, weil es mich einfach mehr fasziniert hat, eigentlich weg vom klassischen Ausdauertraining. Man hat schon Ausdauer auch braucht, also ich habe dann jahrelang Bike-Trail gemacht. Weiß nicht, ob euch das vielleicht der Begriff ist, also ich bin mit dem Radl über Hindernisse gesprungen, bin da Weltcups und alles gefahren, also ich habe, wenn du mir jetzt ein Mountainbike in die Hand drückst oder so, dann springe ich easy going auf den Tisch rauf, ohne Rampe oder so. Da war ich relativ gut drauf, an, so richtig, das habe ich jahrelang gemacht. Nur ist es eine absolute Randsportart. Und ja, im Winter bei mir, wo ich wohne, mit Schnee und so, ja, irgendwann habe ich gemerkt, der Spaß ist nicht mehr so da, die Weiterentwicklung ist auch nicht mehr so vorhanden. Habe aber parallel mit dem Landerdinger Dominik, Biathlon-Weltmeister, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, ist eigentlich einer meiner besten Freunde. Also wenn ich mit denen im Training oder so Radl fahren gegangen bin, das war für mich eigentlich aus komplett untrainierter, außer dass ich dann irgendwann einen kompletten Hungerass gekriegt habe, weil einfach mein Fettstoffwechsel so schwach war. Ja, da habe ich eigentlich locker mithalten können. Landerdinger Dominik und so, also das Pritscher Bernhard, sehr gute Langläufer, das war mir kein Problem, mit dem mitzuhalten. Und dann war ich parallel Trimotion, Saalfelden und so, das hat ich da trainiert und sehr gepumpt.
Ja.
Michi Weiß damals und so habe ich gesehen, der ist auch, und den habe ich vom Mountainbikesport gekannt, weil ich bin eigentlich auch im Mountainbikesport durch das Bike-Trail unterwegs gewesen.
Ja,
Da waren
ja.
die Trail-Weltmeisterschaften, waren damals noch zusammengelegt mit den Cross-Country-Weltmeisterschaften und so. Und ja, das hat mich dann irgendwie fasziniert. Dann habe ich versucht, ja, mir denke, das probiere ich jetzt, weil Ausdauer, da bin ich gut.
So geil.
Nur ich muss jetzt schwimmen lernen. Und das war halt die Challenge. Also ich hab das Wasser immer gehasst als Kind und als
Das
Jugendlicher.
ist dann
Also ich habe kein Problem gehabt, also ich habe keine Angst gehabt vom Wasser oder so, aber Brustschwimmen so war, ist schon gegangen, aber ich habe halt dann Kraul schwimmen und so lernen müssen. Das war der Horror. Also was ich Wasser geschluckt habe am Anfang und meine Wasserlage, die war so schlecht. Ich bin so mehr durchs Wasser geglitten. Ja, dann habe ich habe mich dann eh verbessert oder so. Und im ersten Jahr dann Kobanauserwald Triathlon. Ich bin dann bei dieser olympischen Distanz mit 10 Minuten Rückstand aus dem Wasser gestiegen. Ja. 10 Minuten Rückstand, komplett fix und fertig. Also, Zielstrich, einfach nur ums blanke Überleben kämpft, dass ich da durch diese 1500 Meter durchkomme. Okay, dann aufs Radl, dann habe ich mir ewig gebraucht, bis ich mich gefangen habe. Da war ich aber dann auch schon für die Radlzeiten relativ gut. Da bin ich gelaufen, dann war ich schon, okay, zweite Laufzeit. Ich war aber komplett tot eigentlich. Dann habe ich es halt weiter forciert. Schwimmen ist dann schon besser geworden. 8 Minuten Rückstand, aber gut, der Zug vorne ist halt weg und da vorne ist halt komplett andere Dynamik und so. Dann habe ich Schwimmen so arg forciert. Ich glaube, habe ich zwei oder drei Jahre lang gemacht. Dass ich eigentlich dann, ich bin dann beim Radl von A zu D, also zu den Allerschnellsten hinkommen, aber hinten halt im ich bin halt nur beim Überholen gewesen. Und ich bin damals auch noch bei der ITU in Kitzbühel, auf Kitzbühler Horn raufgefahren und so. Da bin ich da, bin ich bei Radlzeiten überall bei den Schnellsten dabei gewesen. Nur jetzt Schwimmen, wie schon mehrmals erwähnt, Katastrophe. Habe mit Gewalt versucht, das Schwimmen zu verbessern und habe es dann, ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, so geschafft, dass ich im Schwimmen, also ich habe dann Radlfahren reduziert, Laufen reduziert, Schwimmen immer noch mehr investiert und im Schwimmen dann noch schlechter geworden im Frühjahr. Und dann hat es mir einen Stecker gezogen, Motivation gezogen. Habe im Frühjahr vor der Saison gesagt, ich kann nicht mehr zum Langbrandner Arbeits damals noch, der hat mich da gecoacht. Der hat mir gleich mit Sponsoren und so geholfen, weil der hat gesehen, okay, da ist was drinnen, der kann was. Das war richtig cool, hat mir dann mit Merida und Erdinger Team und so, hat mich da gleich ein bisschen ins Spiel gebracht. Das war voll cool, nur ich habe es halt dann im Gesamten einfach nicht geschafft, weil einfach, ich habe doch dann immer die Ambitionen gehabt, okay, wenn, dann möchte ich vorne dabei sein.
Scheit oder gar nicht, genau, ja.
Scheit oder gar nicht, war natürlich wahrscheinlich auch nicht schlau für einen langfristigen Prozess. Aber ich war dann schon mal so unterirdisch schlecht. Genau so hat das mit dem Ausdauersport dann angefangen. Dann habe ich mir, wie gesagt, im Triathlon die Finger so verbrannt, dass ich eigentlich ein Jahr dann gar keinen Sport mehr gemacht habe. Also ich hab mir gedacht, also richtig Schnauze voll gehabt, komplett verbrennt, komplett verhorzt. Und natürlich neben Arbeit auch noch. Also ich bin richtig im Winter halt dann, ich habe so Teilzeitjobs angenommen, Skilehrern, Hausmeister, dass ich einfach zweimal am Tag trainieren kann. Das ist halt natürlich für die Regeneration auch brutal. Also ich bin vor der Arbeit trainieren gegangen, bin arbeiten gegangen, wieder trainieren. Das geht einmal für ein paar Wochen gut, aber irgendwann ist einfach die Energieressourcen, wie du es vorher schon erwähnt hast, die sind begrenzt. Ja, genau, da hat es mir dann einen Stecker gezogen, ein Jahr gar keinen Sport mehr gemacht, gar keinen. Ja, dann habe ich Abendmatura gemacht. Irgendwann ist der Urtrieb doch wieder ein bisschen durchgekommen. Habe parallel zum Lernen und so ein bisschen Laufen angefangen, weil das braucht wenig Zeit. Laufschuhe anzogen, haust du auf und eine Stunde laufen, mal super viel tun oder eine halbe Stunde laufen, ein bisschen Gas geben und habe dann auch zum Spaß wieder Wettkämpfe gemacht und habe bei diesem Spaß halt einfach dann eigentlich Profis geärgert und das war halt dann lustig. Dann habe ich das so ein paar Jahre so betrieben, einfach just for fun. Eigentlich ohne strukturierten Training, einfach gelaufen, gute Läufer geärgert und irgendwann ist mir dann gesagt worden, hey Peter, eigentlich sollst du das professionell machen und ich habe gesagt, nein, mit 28 möchte ich kein armer Laufprofi werden. Also wir haben Familienplanung.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
Haus umbauen, so, nein, sicher nicht. Ja? Ich bin nicht drauf geil, dass ich Profi bin, das interessiert mich nicht. Also nur, dass ich den Status Profi habe, das interessiert mich nicht. Also wenn, das muss finanziell zu 100% passen, sonst kann ich das nicht machen. Ja, durch den Wiener City Marathon, Wolfgang Konrad, diverse andere Kontakte, haben sie dann auf plötzlich Sponsorenmöglichkeiten aufgemacht und Bundesheer ist dann auch Thema geworden. Dann ist es plötzlich interessant geworden. Dann habe ich wirklich den Schritt 2018 gewagt zum Profi mit einem großen Bauchweh, weil Bundeswehr, nur Jahresverträge immer, wenn du auf ein Jahr nicht performst, auch wieder Leistungsdruck. Dieser Leistungsdruck, das habe ich davor als Hobbysportler nicht gekannt. Das ist eine andere Nummer. Wenn du eine Saison nicht gut performst, dann bist du von diesem Bundesheer wieder weg. Und ich war vorher in einem richtig coolen Job drinnen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Ich bin dann 2012 war das. 2012 habe ich als Biathlon-Trainer im Skigymnasium Saalfelden angefangen, weil ich habe auch eine Biathlon-Vergangenheit gehabt und eigentlich auch durch Landertinger Dominik. Da war ich immer in diese Biathlon-Community connected. Da war ich da dabei. Bin ich 6 Jahre Trainer im Skigymnasium gewesen. Genau, und habe da einen super coolen Job gehabt und habe da auch gesagt, eigentlich möchte ich den Job nicht aufgeben, nur dass ich einen Profi-Status dann habe und habe keine Sicherheit. Weil wenn ich jetzt nicht mehr performe, dann ist das alles weg und der Job ist auch weg, weil da gibt es keine Rückfahrtskarte. Der Posten ist heiß begehrt. Und ja, ich habe aber den Schritt nicht bereut. Im ersten Jahr, wo ich Profi war, ist zwar dann einmal bergab gegangen. Ich habe das gar nicht bockt. Und erst im zweiten Jahr, dann habe ich die Kurve gekratzt und dann ist es wirklich nach oben gegangen mit 2:10:57 in Berlin. Dann ein Jahr später, 2020, 2:10:06 österreichischer, nach wie vor österreichischer Marathonrekord in London. Dann auch richtig coole Rennen über 10.000 Meter, 28:12 auf der Straße, 28:17 auf der Bahn. Also von dem her ist dann echt von der Leistungskurve richtig nach oben gegangen und habe den Schritt nicht bereut. Was ich coole Menschen lernen habe können in der Zeit, jetzt Erfahrungen sammeln. Grenzgenial.
Wahnsinn, also wenn man dir zuhört, das ist so eine inspirierende Geschichte und vor allem, wenn man dann wirklich von Anfang an reinhört, dann eigentlich, du hast dich viel ausprobiert, du hast alles gemacht, was halt so in deiner Umgebung und du hast, was ich schön finde, dass du keine Hemmungen hattest. Also du hast einfach, hey, das will ich ausprobieren, das will ich machen und einfach, es war irgendwie so eine Selbstfindung, ja, und auch Triathlon hast du es probiert und was ich halt wirklich schön finde, dass du dir eingestehen konntest, eine Einsicht hattest und sagst, okay, das ist es leider nicht. Du in dir brennt etwas, du suchst nach deiner größten Bestimmung, nach deiner größten Leidenschaft und Triathlon ist es leider nicht. Du investierst so viel Zeit und ich glaube auch, der Punkt ist dann auch, wann man den abfängt. Das ist, glaube ich, ein extrem schwieriger Punkt und natürlich war das dann bei dir dann eben diese Depression oder wo du wirklich sagst, Burnout, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Schön, dass du dann wieder zurückgefunden hast und dann auch noch im Zuge dessen dann mit dem Laufen, was dann wirklich sich herauskristallisiert hat, dass das deine Bestimmung ist, das ist das, wo du wirklich fokussiert alles opfern kannst und auch reingehen kannst und du bist jetzt, sitzt du vor mir, einer der weltweit besten Marathonläufer mit 2:10. Das ist doch ein Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist doch im Nachhinein betrachtet unglaublich. Ich finde das so inspirierend dann auch. Trotz deinem ganzen Leid, den du sicherlich extrem durchgemacht hast und was ich interessant dann finde, was man dann schon dazu sagen muss, das hat dich sicherlich geprägt und das macht dich auch dem, der du heute bist. Ja, und durch diese harten Sachen, die du dem Triathlon gemacht hast, wo du diesen Weg gegangen bist, hast du das transferiert im Marathon. Und du bist jetzt, gehst das sicherlich ganz anders ran, ja, als wenn du dir das nicht hättest. Also ich glaube, was ich damit sagen will, ich glaube, es ist gar nicht der richtige Weg, sofort seine Leidenschaft zu finden und sofort erkennen, das ist mein Talent, sondern viel lieber den harten Weg, den steinigen Weg zu gehen, weil daraus lernt man ja dann, aus den Niederlagen lernt man ja daraus und das kann man dann für die große Leidenschaft, für das große Endziel mehr oder weniger, dann transferieren. Das ist dann, was man bei dir dann eigentlich sieht.
Genau, diese Erfahrungen, was man sammelt, die was auch oft unangenehm sind, aber die bringen einen weiter. Sobald man diese harten Erfahrungen irgendwo verkraftet hat, dann okay, dann denkt man darüber nach, was ist da falsch gelaufen, wie kann ich das besser machen, um das geht's, dass man Fehler, okay, man macht vielleicht Fehler zweimal, wenn es ganz blöd geht, dreimal auch, aber dann so etwas gecheckt haben, hey, ich habe es im Triathlon auch irgendwann einsehen müssen, das wird nichts, da wo ich hin will. Obwohl ich einen Ironman möchte machen. Also das wenn ich das Laufen wieder beendet habe, das...
Ja,
das,
bitte, das geht schon.
Das möchte ich mal machen, aber wirklich...
Goldschicken beim Schwimmen.
Was für mich dann auch wichtig ist, diesen Sprung wegzuschaffen als Leistungssportler wieder. Also,
das wird auch dann sehr spannend.
Das ist für mich ganz wichtig, dass ich dann einfach, ich möchte jetzt, oder ich habe die letzten Jahre alles gegeben, alles investiert. Wenn es dann einmal so weit ist, dass ich hoffe, dass ich den Zeitpunkt halbwegs treffe, wo der Nachsprung.
Hast du den schon im Kopf oder?
Letztes Jahr. Eigentlich letztes. Also ich war die letzten 2 Jahre, es ist einfach nicht mehr so gelaufen. Verletzungen, Überlastungen, viel krank gewesen, einfach der Körper war komplett aus dem Gleichgewicht und es war jede Trainingseinheit, so wie letztes Jahr, einfach mit Schmerz geprägt in Muskulatur. Ich bin nach einem lockeren Dauerlauf die Treppen nicht mehr gescheit hochgekommen, weil einfach alles so wehtun hat. Und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Und natürlich, und da ist das Problem eben, okay, ich bin Profi jetzt. Früher habe ich mir gesagt, hey, ich bin Hobbysportler, ich habe meinen Job, mir ist ja das wurscht. Ja. Okay, jetzt bist du abhängig von Förderungen, Sponsoren, Wettkämpfe, du musst. Und letztes Jahr war es wirklich so weit, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Darum auch, das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, also ich habe diesen Winter, ich habe dann auch letztes Jahr angefangen zu studieren, dass ich einfach ein bisschen das Ganze entschleunige, dieses Profi-Dasein. Ja. Den Druck daraus nehme, ich brauche wieder andere Beschäftigung auch. Weil das ist, stellen sich viele, glaube ich, immer so lässig vor, wenn man Profi ist. Aber wenn man nur das eine hat und sich nur mit dieser Materie beschäftigt, das ist dann irgendwo ein A.
Zu wenig.
Ja, zu wenig, monoton, zermürbend auch. Und man fängt viele Sachen dann hinterfragen an, warum geht es jetzt nicht mehr weiter oder auch nicht. Oder das ist gar nicht so einfach, dass man da das Gleichgewicht, ein gesundes Gleichgewicht dann hält. Das kann ich zu 100% sagen. Darum habe ich letztes Jahr dann auch gesagt, okay, momentan ist Hack so beim Laufen. Ich muss jetzt parallel für die Zukunft mir ein anderes Standbein wieder aufbauen und habe dann angefangen zu studieren. Habe dadurch auch diesen Winter einfach weniger trainiert. Habe gesagt, ich nütze diesen Winter jetzt weniger zu trainieren, meinen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und ich laufe trotzdem am Marathon im Frühjahr. Aber einfach wieder die Freude, den Spaß zu gewinnen, dass ich wieder schmerzfrei unterwegs sein kann, das war das Ziel, das primäre Ziel. Und das ist eigentlich voll gelungen, auch mit diesem Vienna City Marathon. Das Blöde war nur dieser Infekt davor. Der Rest war super. Ich habe genau alles geschafft, was ich erreichen wollte über diesen Winter. Und wenn mein Körper jetzt passt, dann würde ich über die Sommermonate jetzt schon einmal versuchen, wenn er wieder das richtige Niveau hat, meinen Körper auszuquetschen und Richtung Herbst nochmal versuchen, alles rauszuholen, nur mal schauen, was geht. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht so. Dann habe ich eine richtig geile Zeit gehabt, habe alles rausgeholt und mehr erreicht, als wir das, was ich mir jemals erwünscht hätte, weil eigentlich habe ich das gar nicht geplant gehabt, dass ich Läufer werde. Das hat sich einfach so richtig cool entwickelt durch andere Erfahrungen und bin draufgekommen, laufen, hey, da bin ich gar nicht so ungeschickt. Eigentlich habe ich nie geplant, Profi zu werden. Das hat sich so entwickelt. Bin voll happy darüber. Und darum ist es auch nicht so spät, im höheren Alter anzufangen. Ich habe mit Laufen mit 28 angefangen. Mit 28.
Ja, interessant eigentlich wiederum, weil wenn man dir auch wieder zuhört, dann hört man eigentlich heraus, dass du eigentlich schon längst in diesem Prozess des Beendens bist. Weil ich glaube auch, dass es oft naiv ist und dann sieht man, wie smart du eigentlich bist, dass man einfach sagt, okay, man erreicht sein letztes Ziel, irgendeine Bestzeit und dann hört man einfach auf. So leicht funktioniert das dann definitiv nicht. Und das ist auch zum Beispiel interessant, wenn man sich jetzt Jan Frodeno anschaut, der muss ja auch einen richtigen Höllenweg jetzt gehen, weil das war dein Leben, das war deine Erfüllung und einfach jetzt zu sagen, jetzt höre ich auf, so funktioniert es dann nicht. Und ich finde das dann schön, dir zuzuhören, dass du dann sagst, ich beginne jetzt schon. Nicht umsonst heißt es ja auch, dass man, wenn man auf einem sehr hohen Level war, dass man auch ein Abbautraining braucht, körperlich, über Jahre hinweg. Und genauso sieht das auch geistig aus. Und das finde ich schön, das zu hören, dass du jetzt schon sagst, eigentlich wolltest du letztes Jahr schon das Ganze beenden, aber dafür hast du gesagt, okay, ich reduziere ein bisschen das Training und studiere, beschäftige mich anderen Dingen, damit ich trotzdem noch eine gewisse Erfüllung habe und keine Leere in mir, weil das ist dann, da schlittert man noch einmal sehr tief hinein, was man dann wahrscheinlich nicht überlebt. Und das ist das, was oft falsch gemacht wird und auch im Profisport dann gar nicht so berücksichtigt, sondern man lässt dann die Leute dann einfach nur fallen. Auch im Nachwuchssport sehe ich das eigentlich, dass man sich dann gar nicht mehr drum kümmert, wie geht's mit den Menschen dann weiter, ja, und ihnen hilft, sondern einfach so fallen lässt und dann, ihr müsst das eh selber wissen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Aufholbedarf, ja, und das ist dann schön, dass man dann so ein Vorbild wie dich hat und du das auch nach außen hin trägst, dass du sagst, hey, nein, es gibt Training, ist mir wichtig, Marathon ist mir wichtig, aber es gibt noch andere Dinge, die man sich drum kümmern muss, weil das Leben wäre zu einsichtig, zu einsichtig einfach und das ist es dann auch nicht. Ja. schön zu sehen und bin gespannt, wo dann auch dein Weg hingeht. Ja? Gehen wir eigentlich wieder zurück zum
also, Entschuldigung, ich würde hinter das als anaerobe Schwelle oder Schwellenleistung, dieser Übergang, den würde ich da als wichtig bezeichnen. Der Übergang von, ja, dass man es checkt.
Ja.
Wann sollten wir es jetzt gut lassen oder wann passt es noch? Also dieses Gleichgewicht, diese Balance, das ist extrem schwierig, aber auch wichtig, weil es gibt viel wichtigere Sachen im Leben und das ist einmal als allererstes die Gesundheit.
Ja.
Gesundheit, dann die Freude an dem, was man tut, am Sport und alles andere kommt dann eigentlich, klingt jetzt ein bisschen blöd, von selbst. Natürlich muss man hart arbeiten und so dafür, das ist logisch, aber wenn die Basis nicht gegeben ist, dann funktioniert sowieso gar nichts.
Weißt du, was ich mich aber frage, das ist ja auf jeden Fall ein Reifeprozess, definitiv. Ja? Glaubst du, dass das jeder für sich individuell erfahren muss, so wie du es erfahren hast oder auch ich? Oder glaubst du, dass man da jemandem helfen kann, beziehungsweise, ja, was denkst du? Was denkst du, was du da so, dass du checkst, dass du die Basis hast? Weil du hast ja auch sehr einen leidvollen Weg bist du gegangen und daraus bist du ja gewachsen und gereift, mehr oder weniger, und weißt jetzt, wie du das Ganze angehst und auch natürlich mit deinem dementsprechenden Alter und Lebenserfahrung. Und manche kommen da nie drauf, manche bleiben da auch hängen, definitiv. Wie siehst du das? Würdest du sagen, hey, das ist notwendig, dass man da rauskommt, oder man braucht da eine Hilfe irgendwie? So wie dich zum Beispiel.
Hilfe, glaube ich, wäre in dem Bereich voll wichtig. Weil wenn man jetzt eine junge Sportlerin oder ein junger Sportler ist, man vielleicht sogar extrem talentiert.
Ja.
Die haben aber die Erfahrungen noch nicht. Ja. Die können die Erfahrungen noch nicht haben. Das geht gar nicht so. Die können sich noch so viele YouTube-Videos, Podcasts anhören. Du musst auch diese gewissen Erfahrungen einfach machen. Und da sind, glaube ich, ja, darum sagt man auch bei guten Trainern, die Erfahrung macht den Unterschied. Also man kann es ja zutiefst in die Materie hineinlesen und so. Und über Trainingskonzepte, über Philosophien bestens Bescheid wissen, aber ohne Erfahrung.
Du brauchst die Praxis.
Du brauchst die Praxis und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube eben speziell bei jungen Menschen, dass man die da ein bisschen leitet, ein bisschen coacht, ein bisschen führt einfach. Und wenn so einen, denen geht es auch nicht jeden Tag gut. Mental, psychisch wie physisch. Und da wäre ein gewisses Begleiten sehr wichtig. Das ist für mich Coaching. Also nicht nur jetzt blank Trainingspläne hinknallen, weil das sage ich auch.
Kann jeder?
Bitte?
Das kann jeder?
Ich sage, da kann man, meine Meinung ist, da kann ich mir Internet-Trainingspläne auch runterladen.
Ja.
Und wenn ich jetzt ein bisschen Verständnis habe, dann kann ich es vielleicht sogar auf meine Trainingsbereiche adaptieren, wenn ich mich ein bisschen auskenne. Aber das ist kein Coaching. Also der Trainer sein, da gehört viel, viel mehr dazu. Und wenn man sich als Trainer vielleicht in dem Bereich nicht aussieht, dann holt man sich irgendeine Expertise von einer Expertin oder Experten in dem Bereich, da wo man einfach ja vielleicht als Coach Problematiken erkennt und auf diese dann eingeht. Und speziell auch, glaube ich, bei der Talenterkennung. Es ist extrem schwer. Ich habe mit jungen Sportlerinnen und Sportlern zusammengearbeitet. Es hängt da immer so viel dran. Und wie sagt man einem Kind, hey, vielleicht wäre eine andere Sportart besser für dich. Du hättest wahrscheinlich dort mehr Talent, kannst mehr rausholen, aber das Kind liebt diese Sportart.
Das ist so schwer.
Und das zu sagen, boah, ist extrem schwer, weil ich als Trainer, als Coach möchte eigentlich, dass das Kind den maximalen Output rausholt. Aber natürlich die Freude, habe ich vorher schon gesagt, ist Basis. Aber man sieht jetzt auch Sportlerinnen und Sportler, die was halt sich in der Sportart fixieren, wo sie auch komplett talentbefreit sind, leider Gottes. Und da muss man dann, und das ist die Schwierigkeit als Trainer oder als Coach, dass man denen dann sagt, hey, du wirst dort wahrscheinlich, keine Ahnung, ob du es nur zum Spaß machen willst, das muss man herausfinden, dann ist es okay. Aber willst du es wirklich bis an die Spitze treiben, vielleicht sag mal professionell, dann wirst du es da wahrscheinlich nicht schaffen. Und das ist gar nicht so leicht, das zu vermitteln, ohne dass man das Kind dann
verletzt.
Ja, verletzt. Und genau auf der, Am Ende des Weges wieder zu einer Person sagt, hey, ich glaube, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu beenden. Das Zenit, du hast den Zenit überschritten, das ist auch wieder schwer, weil man es vielleicht einfach nur gern tut oder irgendwie verkrampft an irgendwas festhält, an einer uralt Bestzeit, nimm jetzt an mir her vielleicht. Letztes Jahr war das für mich aussichtslos, dass ich noch mehr an diese Leistungsfähigkeit von 2020, 2019, 2021 herankomme. Jetzt Wien hat mir wieder mehr Auftrieb gegeben, wo ich sage, hey, da ist immer noch was da. Mit dem Training, was ich gemacht habe, das ist so schwierig, dass man da realistisch bleibt.
Voll, definitiv. Und da braucht es dann meistens einen Coach oder einen Außenstehender, der einem sehr eng ist und der auch ein bisschen die Wahrheit sagt. Weil zum Beispiel, wenn ich mir das anhöre und generell deine Zeiten sehe, es wird vielleicht 209 noch rausschauen. Ja, oder ja, 209, sagen wir es einmal so, 209, das ist realistisch. Ja. Du musst halt abwägen, ob es das wert ist. Ob es jetzt die paar Sekunden das wert ist, dass du das, wenn du eh schon sagst, letztes Jahr viel verletzt, du Krankheit, ob es wirklich jetzt da, um was geht es dann am Ende des Tages? Ja? Eines sollte dir schon bewusst sein, mit deinen 2 Stunden 10 bist du schon ein Gott in Österreich. Du bist auf jeden Fall ein Gott. Du hast, weil du auch so sagst, was ich ja dann schon schön finde bezüglich Coaching, und ich glaube auch, dass da auch dein Werdegang sein sollte. Warum? Weil du hast sicherlich Autorität. Ja? Du hast mit deinen 2 Stunden 10 Autorität, und was ich halt in vielen Sportlern, in jungen Menschen sehe, dass die sich nichts mehr sagen lassen. Ich weiß eh alles besser und ich möchte das selber erfahren. Und dann denke ich mir so, Mann, du musst ja auch denselben harten Weg gehen, nur weil jetzt das Internet besser ist oder das. Das heißt ja noch lange nichts. Wir haben so viele Informationen, aber die Leute können es trotzdem noch nicht mit ihrem Körper umgehen und auch mit ihren Gefühlen. Und dann denke ich mir so, was geht hier ab eigentlich? Ja, und dann bin ich schön, dass du das sagst, Leute brauchen wirklich eine Führung, ja, Arbeit, kommt das große Aber. Wir müssen die Leute führen, um zu lernen, sich selbst zu führen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich möchte nicht im Coaching-Bereich so haben, du musst das machen, weil ich das so sehe, du musst das machen. Also dieses starre Denken, sondern vielmehr, hey, wir sind in einem Umfeld, wir sind in einer Welt, wir sind in einer Umwelt, und du musst lernen, wie du im richtigen Moment da interagierst mit der Umwelt, mit der Zeit, ja, und dich nicht traktieren lässt von irgendwelchen Sachen oder Dingen. Und das ist, glaube ich, was man vor allem den jungen Leuten beibringen muss, dass sie nicht so starr im Denken sind. Und auch eingestehen, ich weiß, dir macht das Spaß, kannst du aber, ist das wirklich deine Leidenschaft? Und das spürt man dann auch am Ende des Tages, ob das wirklich Leidenschaft, ob ich aus dem Energie ziehen kann, oder ist es für mich nur ein schwarzes Loch, so wie Triathlon bei dir, war ein schwarzes Loch, definitiv, du hast dich fertig gemacht und es war nicht deine Leidenschaft, obwohl du das damals geglaubt hast. Und da muss man wirklich die Leute ein bisschen lenken und sagen, so, es ist wirklich wie so ein richtiges Mentoring, so Coaching-Bereich, und das ist sicherlich relevanter als Training. Du musst Mensch sein, ja.
Und ich glaube, das Coaching-Thema, das kommt immer mehr und mehr zum Tragen, weil, wie es du schon angesprochen hast, das Internet ist überflutet heutzutage von Informationen, wo einfach jeder Zugriff hat. Früher hat man wirklich auf eine Trainerin, auf einen Trainer vertrauen müssen, weil man hat diese Informationen, ja, von wo sollte man es denn haben? Okay, diese Trainerperson hat sich Erfahrung angeeignet, weil sie irgendwo mit Sportlerinnen und Sportlern gearbeitet hat, ist auf diversen Vorträgen gewesen, hat sie belesen oder so. Heutzutage mit YouTube-Channel, es gibt so viele gute YouTube-Channels mit aber hochkarätigen Trainerpersonen, wo man weiß, okay, die arbeiten in Top-Teams oder mit Top-Sportlern, Podcasts, mit den ganzen Social-Media-Geschichten und dass man sich da heutzutage als junge Sportlerin oder Sportler verunsichern lässt, ist eine logische Geschichte für mich. Und da, glaube ich, brauchst du dann erst recht wieder, oder wie es du auch angesprochen hast, und sie kennen ja die Hintergrundprozesse von diesen Geschichten nicht, weil das Internet ist überflutet mit Konzepten und man erkennt dann vielleicht als Sportlerin oder Sportler, hey, der sagt wieder komplett was anderes wie mein Trainer. Wie gibt's denn das?
Ja, voll. Das ist ja auch dann, es gibt Konzepte, es gibt Ideen, aber wir müssen fragen, wie es zu dieser Idee gekommen ist. Da Das ist
ja genau.
Weil das sehe ich dann auch immer wieder, vor allem beim Schwimmen ist das so ein Paradebeispiel eigentlich. Ja, da ist wirklich extrem. Jeder sagt was anderes. Ja, warum sagt jeder was anderes? Weil jeder seine individuellen Erfahrungen hat mit seinen Gruppen, mit seinen Leuten. Und ich sage immer wieder zu meinen Sportlern, schau, das ist jetzt eine Idee. Ja, ich versuche das dir so aufzubereiten, dass du dann individuell herausfindest, wie du den Arm ansteuerst. Weil es ist jetzt nicht relevant, ob es 90 Grad ist oder 160, was auch immer. Es geht eigentlich darum, dass du einen Druck ausübst und einen Vortrieb erzeugst. Wie wir machen, ist dann individuell. Und jeder muss in sein Kapitel arbeiten. Das ist, glaube ich, das große Problem, was wir sehen, dass die Leute immer gerne Kapitel überspringen. Aber jeder schreibt sein eigenes Buch. Ja? Und du musst wenn du zum Beispiel mit der Schulterbeweglichkeit nicht jetzt so rankommst, dann musst du halt rotieren. Rotieren ist aber schlecht. Jeder sagt, boah, rotieren ist so super. Und genauso beim Laufen, weißt du, das ist ja auch im Training. Und das ist, glaube ich, wo wir dann auch die Leute dann abholen müssen. Und was ich halt so sehe mit Literatur oder auch Informationen, dass heutzutage nicht mehr so wichtig ist, alles aufzunehmen, sondern zu wissen, was ich nicht aufnehme. Und da gehen wir einfach gerade in eine Richtung, was nicht gut ist. Ja. Und es wird immer schnelllebiger. Und wir werden mehr Maschine, als wir dann tatsächlich sind. Und ich denke auch, viele Leistungssportler denken wie eine Maschine. Das heißt, sie orientieren sich von A nach B und haben überhaupt kein Gefühl. Und das würde ich auch nicht gerne fragen. Wie siehst du das? Also wenn wir jetzt im Training sind, bist du eher der Datentyp? Bist du eher der Gefühltyp? Was ist für dich relevant?
Ich bin ein totaler Gefühltyp. So habe ich mit Laufen begonnen. Also ich habe nicht einmal eine Uhr mitgehabt, weil ich einfach...
Punkt. Das ist schon geil.
Ich habe nicht einmal eine Uhr mitgehabt. Ich wollte dann vorausgehen in die Natur, laufen, Befreiung, Laufschuhe anziehen. Und ob das dann eine Stunde war, eine Dreiviertelstunde, war mir egal. Ja. Mittlerweile bin ich eigentlich ein voller Datentyp, weil es mir taugt. Ist aber gefährlich. Also das würde jetzt nicht jeden, also es ist für mich, glaube ich, auch nicht gesund. Aber ich bin natürlich in dem Übergang mit Satis einfach, dieser ganzen Datenschass. Man muss aber sehr aufpassen, dass man sich nicht verläuft mit dem ganzen Zeugs. Was man da hört. Ich glaube, als aktive Person sich zu sehr mit Daten beschäftigen, ob das unbedingt 100% förderlich ist, speziell als junge Person, ist sollte man doch vielleicht eher den Trainer oder der Trainerin überlassen. Ich mache es mittlerweile, vielleicht eher teilweise ein bisschen zu viel, aber mir taugt es einfach. Und ich gebe auf gewisse Daten mehr Wert, auf gewisse Daten weniger Wert. Was für mich immer mehr und mehr wichtiger ist, ist einfach Time in Zone, das von Herzfrequenz oder Laktatwerte, das interessiert mich einfach. Oder wie sich dann oder beim Radlfahren mit Wattwerten sich beschäftigen, das fasziniert mich. Was passiert dann im Körper, diese ganzen Prozesse, ist vielleicht das, ja, wie schon gesagt, als aktive Person nicht immer 100% förderlich. Mich interessiert es halt.
Voll, weil das Problem ist halt, man klammert dann zu sehr, was ich halt sehe, man klammert dann an Zeiten, an Punkten und die dann leider nicht der Realität entsprechen. Aber weißt du, was lustig ist? Weißt du, ich arbeite ja sehr viel mit Hobbysportler und auch Leistungssportler und normalerweise kann man ja glauben, ja, der Trainer ist der, weil du sagst, der soll sich mit den Daten auseinandersetzen und der Athlet soll einfach nur tun und fühlen. Das ist genau umgekehrt. Also ich bin der fühlt und meine Athleten die Daten interpretieren und analysieren. Also ich habe erkannt, dass sie brauchen jemanden, der ihnen das Gefühl zurückgibt. Also wirklich. Und das ist in der Zeit, wo wir gerade so sind. Es ist so absurd. Also ich kann dir gar nicht sagen, was ich teilweise mit meinen Sportlern wahrnehme, wie sie sich von Zeiten frustrieren lassen, wenn sie die nicht erreicht haben, wie sie sich traktieren lassen. Ja? Und wo ich mir dann denke, okay, ihr braucht eine Balance, ihr braucht ein Gefühl. Ja? Und natürlich, wenn man dann auf einem höheren Level ist bei dir, dann braucht man beides. Die Norweger zeigen das eigentlich super. Die Interpretation von Daten und dem Feedback braucht es beides zum Zusammenbringen. Ja? Aber am Ende des Tages ist das Gefühl das Relevante. Das ist die beste Berechnung. Das Gefühl ist ein Quantencomputer eigentlich am Ende des Tages. Ja? Wir können das gar nicht interpretieren.
Es gibt so coole Reels mittlerweile, wo eine Person kommt vom Lauf zurück und eine andere Person fragt, wie ist die gegangen beim Lauf?
Ja.
Muss schauen, was mir Garmin gesagt hat. Ja, also da gibt es ein paar so coole Beispiele, einfach, wie du sagst, null Gefühl mehr. Und das ist für mich aber auch, ich schaue mir die Daten von meiner Uhr eigentlich erst nach dem Training an. Ja. Also ich mache mich jetzt nicht verrückt im Training, weil da ist das Gefühl für mich, ja, wie du sagst, das Wichtigste. Das Wichtigste.
Wie machst du das genau? Kannst du da ein Beispiel? Also machen wir irgendein Intervalltraining, was dir gerne ist? Also sagst du auch mit Zeiten, wie du das angehst? Das würde mich gerne interessieren, wenn wir schon bei dem Thema sind.
Ja, ich bin auch vielleicht...
Du hast den Trainingsplan, eine Vorgabe?
Ja, davor, also wie soll ich sagen, die Gefahr ist halt auch immer mit diesen Trainingszeiten, also äußere Beanspruchung, innere Beanspruchung oder vorgegebene Zeiten, ist immer sehr, sehr gefährlich, weil einfach das oft oder von der Diagnostik dann das ins Training umzulegen, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Weil was ist, wenn es ein bisschen hügelig ist oder es ist Gegenwind oder was weiß ich und man verfolgt Hitze. Hitze sowieso.
Auch dann im Wettkampf, weil, ne? Das ist ja das Irrelevante dann, im Wettkampf. Was ich dann auch oft sehe, dass die Leute, ja, meine Leistungsdiagnostik und wir haben das gesagt, in 4:30 soll ich laufen und dann hat es beim Vienna City Marathon, weiß nicht, 25 Grad, dann ist ja logisch, dass du nicht 4:30 laufen kannst. Wie soll das gehen?
Oder Pulsbereiche bei einem, sag ich jetzt, 3-4 Minuten Stufentest und ja. Ich nehme die Pulsbereiche. Ja, aber gut, dass die Körperkerntemperatur ein bisschen braucht, bis sie mehr ansteigt und somit steigt der Puls auch mit und es shiftet sich alles ein bisschen. Ja. Und für das gehört Coaching, Erfahrung dazu und nicht einfach nur, einfach 1:1 runtergeschrieben, das wäre zu einfach, so funktioniert das nicht. Das Gefühl ist, trotzdem zu den ganzen Daten, also ich gleiche das dann immer ab. Ich plane ein Training, natürlich schon auch mit Geschwindigkeit, wenn jetzt zum Beispiel, oder ich, mein Trainer, wenn es jetzt hügelig ist oder so, dann ist für mich der Effort, nur Effort, dann zählt nur Effort. Dann schaue ich auf die Geschichte, interessiert mich gar nichts. Oder wenn ich jetzt so coole Beispiele, wenn ja meine Kollegen auf Prater Hauptelle Intervalle machen.
Ja das, erzähl uns mal.
Und da kann man szenarisch machen über das, was die da machen. Oder nicht, weil ich hab bei mir keinen Kilometer oder ich kann bei mir auf der Laufbahn nicht so schnell laufen, wie ich auf der Prater Hauptallee laufen kann.
Ja.
Ich habe da coole Beispiele. Ich bin auf der Hauptallee letztes Jahr auch vor dem Wiener City Marathon krank, verletzt. Ey, war scheiße bei uns. Also richtig scheiße. Unfit. Habe am Tag für die Eva Wutti dann Pace gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ja, irgendwie möchte ich mich doch einbringen und habe halt der Eva Wutti geholfen. Habe am Tag davor 8x1000 gemacht und habe mir gedacht, ja, okay, Hauptallee schnell, 3:05, das könnte schon funktionieren, aber ich fühle mich mega unfit. Die Kilometerzeiten, die waren alle unter 3 Minuten easy. Und denke, wie ist das möglich? Und wenn es dann so posieren mit diesen schnellen Splitzeiten, da kann man sich als Außenstehender narrisch machen. Und man muss immer Gleiches mit Gleichem vergleichen. Man kommt genau bei den Diagnostiken auch. Es macht keinen Sinn, einmal dort eine Diagnostik zu machen, einmal dort wieder. Da ist so viel Interpretationsspielraum dazwischen. Darum ist das Wichtigste, auf sich selber zu hören, das Gefühl und dann die eigenen Daten mit sich abzugleichen. Also wenn ich jetzt wirklich auf einer Hauptallee oder was trainiere, dann kann ich mit Pace planen, würde ich jetzt mal sagen. Dann kann ich Pace und Effort, also die Beanspruchung, dann stimmt das relativ gut überein. Wenn es aber jetzt hügelig wird und so, dann brauche ich keine Pace nachrennen. Da wären halt natürlich Wattwerte cool, aber wenn das, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert.
Nicht so gut wie das Gefühl.
Bitte?
Nicht so gut wie das Gefühl.
Was nicht so gut, ja, wahrscheinlich.
Wenn du zum Beispiel jetzt 8x1000 laufst in unter 3 Minuten, ne, und das rennt dann halt richtig schnell, und wie gehst du das dann eigentlich an? Ist es dann eigentlich so, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann wirklich, dass du versuchst, jeden Tausender so richtig knallhart zu laufen, oder nimmst du dich da auch zurück? Und wie schaut dann der letzte Tausender aus? Versuchst du das sehr konstant zu laufen? Wie gehst du damit um eigentlich? Also, wie kann man sich das vorstellen? Von der Zahl her auch dann teilweise, ja?
Das kommt auf dem Ermüdungsgrad bei mir drauf an. Also richtig hart.
Fühlst du dann eigentlich auch noch? Also wenn du zum Beispiel wirklich merkst, hey, ja, Training, ich bin müde, dann okay, dann kann ich natürlich nicht so, wie ich gerne würde, oder?
Dann ist es einfach, also ich mache wenig richtig, richtig harte Läufe. Das sind ganz, ganz, also richtig hart, die was richtig wehtun. Weil man muss ja immer, okay, es geistert herum, V2 Max, die muss man erhöhen und...
Ja.
Man muss nicht immer komplett auskotzen, Dass man VO2 Max triggert, das ist ja Blödsinn.
Das ist, aber das, der Hobbysportler, der macht genau das, der macht jedes
Training. Ja, aber genau darum, darum schneiden sie es ins eigene Fleisch. Ja. Und speziell, wenn du in so Langstreckensportarten unterwegs bist, also wo es über mehrere Stunden geht und du horzt in jedem Training die Glykolyse voll on mit hoch, mit extrem hohen Laktatwerten, das ist...
geht sie nicht aus. Einfach,
das hemmt dann unten rein, die untere Kurve auch wieder. Darum ist das Gleichgewicht. Also ich habe zum Beispiel, wo ich dann auf 10.000 Meter trainiert habe, ja, zum Schluss hinten raus, Richtung Wettkampf, ja, natürlich sind da knallharte Einheiten, aber es sind wenige. Das kannst du an einer Hand abzählen. Das Wichtigste ist die Basis unten rein und da das Fundament. Und wenn es das, und das Fundament ist die Arbeit, die große. Oben raus den anaeroben Stoffwechsel, das mit dort dann zuspitzt die Form. Das sind wenige Einheiten, wo ich das machen kann. Ja. Viele von dem, zu früh mit richtig knallharten Hochlaktaziden-Einheiten
an. Ja, weil es halt leicht ist, oder? Hart trainieren ist leicht und sie wollen halt alle schnell weil du es schon so machst, eigentlich, sie wollen alle eine so spitz wie mögliche Pyramide bauen und so schnell wie möglich an ihren Erfolg kommen, aber das ist halt nicht nachhaltig. Wir brauchen eine
Pyramide. Ich nehme weg.
Genau, ja, weil eine spitze Pyramide wird sofort keine Erdbeben überleben. Und deswegen hat man die Pyramiden über 30 Jahren aufgebaut, weil die so breit sind und die ein Leben lang, die werden uns sogar noch überleben. Ja? Und so kann man sich das auch ein bisschen...
Genau, so. Ja, genau. So. Das mit Laktatwert ist auch wieder so ein Thema, das ist so individuell. Und da kommen wir... Und das Vergleichen, das macht ja fast keinen Sinn. Man kann die eigenen Werte... Aber das Vergleich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern, das braucht so viel Erfahrung und das ist so individuell. Und ich sehe das bei mir auch immer wieder, wenn ich ins Trainingslager oder so gehe, wo man andere Sportler trifft, wo ich aber weiß, die sind zwei, vielleicht sogar drei Kategorien im Wettkampf schlechter als ich. Ja. Die trainieren aber mit mir mit. Die trainieren mit mir mit, also bei den Intervalle. Sagen wir, Hausnummer 10 oder 12 mal 1000 Meter, wieder 1000, weiß ich wurscht, oder ob es 2000 Meter sind, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Die laufen das auch mit. Nur wenn man dann Laktat misst. Genau. Okay, ich hab zwischen 2 und 3 Millimol. Ja. Die andere Person hat 7, 8 Millimol. Und wenn du das immer machst, dann hemmst du halt einfach den Grundbau auch diese. Ja. Ist meiner Meinung nach. Und da sieht man halt dann wieder den großen Unterschied. Also man muss einfach im Training individuell auf sich selber eingehen, um die Entwicklung Schritt für Schritt zu schaffen. Ja. Man kann da nichts springen.
Nein, definitiv. Und ich glaube auch, dass das, die Leute sind dann, und was merke ich dann halt auch, wenn man dann so ein niedriges Level hat, dass die viel zu hart zu sich selbst sind im Vergleich zu dir. Weil wenn du sagst, 2 bis 3 Millimol laufst und das ist halt schon anspruchsvoll und dann redest du mit jemandem, der mit 2, 3 Millimol läuft und dann sagt er, das ist für ihn Skala 1 von 1 bis 10 und das ist wie liegen, ja, dann denke ich mir so, du hast ein komplett falsches Verständnis von der ganzen Materie und mit 7, 8 Millimol herumzueiern, das ist verdammt hart und wie gesagt, das kannst du in einer Hand abzählen, wie oft du das machst, wenn überhaupt und da muss man halt wirklich darauf aufpassen noch ein bisschen. Und man hat ja den No-Pain. Ja, das stimmt schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und das ist halt, wie wollen wir das jemandem vermitteln, der nicht diesen Weg gegangen ist? Das ist dann auch schwierig.
Ist dann auch okay, wenn man Spirometrie drüber legt oder so, dann vielleicht in der Diagnostik, dann sieht man, kann man der Person zeigen, okay, schau, wie hoch ist dein Energieverbrauch, indem du immer dort trainierst. Und du musst das erst wieder mal nachfüllen können. Wenn du nicht nachfüllen kannst,
Punkt.
Dann fährst du innerhalb von wenigen Wochen so in den Keller, dass du dann wieder Ewigkeiten brauchst, um dich zu erholen. Und du hast eigentlich im Endeffekt gar nichts davon gehabt, von diesem Training.
Also, und das sehe ich halt auch, wenn wir schon bei der Ernährung sind. Wenn man schon richtig hart trainiert, ja, und wenn man sich verbessern will. Und da ist halt Laufen so ein richtiges Paradebeispiel dafür, weil alle Angst haben vor Gewicht. Ja, dann musst du auch wirklich viel essen. Also wenn du wirklich hart trainierst, und die meisten Leute können nicht wirklich viel essen. Und die Norweger sind zum Beispiel Blumenfeld, wenn du die anschaust, was die essen und wie die essen. Also die versuchen so viel wie möglich Kohlenhydrate aufzunehmen und fressen gefüllt, weil sonst kommst du da nicht nach. Und am Ende des Tages, ich brauche Energie, um Energie zu leisten. Punkt.
Das ist eine einfache Rechnung. Ja, das ist ein absoluter Irrglaube, dass man als Läuferin oder Läufer nie viel essen kann. Also man muss, wenn man hart trainiert, Ich glaube, egal in welchen Sportart, dann muss man auch viel essen. Also richtig viele Kohlenhydrate, weil das jedes Auto muss betankt werden und wird ohne Treibstoff nicht fahren. Und wir wollen immer, man will vom Körper nur nehmen. Man muss ihm aber wieder geben, um Leistung zu, oder noch viel wichtiger, die Regeneration, um die Regeneration zu fördern. Weil sonst, wenn man hart trainiert und dann die Speicher nicht auffüllt, ist das Training eigentlich für die Wurst gewesen. Ja. Also es ist umsonst gewesen.
Und du kannst auch die Speicher nicht erweitern. Wenn du die Speicher auch vergrößerst, das ist auch ein Muskel oder ein Training. Du musst, wenn du viel Kohlenhydrate, musst du lernen und dann wieder viel aufnehmen, damit der Körper auch lernt, damit auszuhalten. Und das ist, glaube ich, was ich falsch verstanden viele. Was mich auch interessieren würde, weil ich habe letztens mit einem Läufer geredet, der hat mir zum Beispiel gesagt, dass er zum Beispiel jetzt da 5x1000 gelaufen ist und dann hat er noch 10x400 gemacht mit Ein- und Auslaufen 90 Minuten und dann habe ich zu ihm gesagt, und was hast du gegessen? Zug dir genommen? Nichts. Das machen alle so. Und dann sage ich, und wenn du locker laufst, ja, tue ich auch nie was essen. Das machen alle so, weil er hat auch mit Magenproblemen, warum auch immer, ja, das kann man dann auch noch. Aber dann, und ich so, ja, dann fang mal an, probier mal das aus. Ja, ich habe letztens mit einem guten Läufer geredet, der 32 Minuten um 10 Uhr gelaufen, der macht das genauso. Und ich glaube auch, Ernährung ist, glaube ich, auch, wo noch viel Aufholbedarf ist. Also da, wie machst du das im Training?
Also, nur ganz kurz, ja, da gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie die Seite heißt auf Insta, ist irgendein extrem guter Diätologe, aber im Sportbereich, der hat dann Jan Frodeno im Podcast gehabt und so, und Frodeno hat auch gesagt, also der Vergleich von früher zu heute, das Training ist nicht der große Unterschied, aber ja. Nutrition, da ist ein Riesensprung passiert. Er ist halt früher auch nach einer 4-5-Stunden-Einheit mit einer halben Liter Flasche unterwegs, eine, und die ist zum Schluss nicht leer gewesen. Und
deswegen schaut er ja auch so aus, wie er ausschaut, weißt du? Deswegen schaut er aus. Und wenn, und kennst du sein berühmtes Video? Wo kennst du sein Jan Frodeno Tag, Trainingstag? Kennst du das von
Special? Naja, kann schon sein, aber da kann ich mir jetzt.
Auf jeden Fall, er trainiert absurd viel. Ja? Ja. Und ein Kaffee und ein Kuchen sieht man. Ein Kaffee und ein Kuchen. Dann denke ich mir so, was ist das für eine Vorbildwirkung? Er geht um 6 schwimmen, dann geht er laufen 10 Kilometer, dann geht er Radfahren 3 Stunden und dann macht er noch einmal 25 mal 400 am Abend und dazwischen. Und dann
das ist physiologisch nicht möglich. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Und das finde ich auch ein paar Mal so ein bisschen provokant von in der Tour de France oder so. Es sind dann oft lustige Fahrer dabei, die was halt dann eine Story machen mit irgendeiner Extremetappe, Bergankunft, keine Ahnung, wo dann alle tot oben liegen. Danach hat so ein Schüssel Salat mit ein paar Blätter drinnen, vielleicht ein paar Kerdel und so quasi und das so propagieren, das ist unser Essen jetzt. Und das ist für viele, glaube ich, grob fahrlässig, weil das stimmt nicht. Das ist nicht möglich. Und wenn man die Verletzungen so anschaut und da sind vielleicht die Mädels noch vielleicht ein bisschen mehr betroffen oder so, wenn man einmal in den Teufelsrad drinnen ist mit dieser Unterversorgung, das geht auf die ganze Knochendichte auch, mit den Ermüdungsbrüche und da hängt...
Das sind eh schon Signale. Das sind extrem Signale. Und die, aber die Leute, weil die haben ja kein tiefes Verständnis, weil es ja wirklich komplex ist, ja, das Ganze, auch die Realität ist komplex. Und die Leute sehen, ich höre dann immer so raus, warum passiert gerade mir das und warum jetzt? Und dann denke ich mir so, naja, vielleicht bist du unterernährt, vielleicht trainierst du zu hart und am Ende des Tages, du musst mehr essen und dann hast du halt über den Winter 2 Kilo mehr, dann hast du halt 10% mehr Fett. Und dann sehe ich halt viele Sportler, die halt auch einen Beruf haben, die auch eine Familie haben, das ist alles zusätzlichen Stress und ich muss mehr schauen, dass ich mehr zu mir nehme. Und dann habe ich halt ein bisschen mehr Körperfett. Who cares? Das schaut halt nicht immer alles sexy aus, aber mir interessiert die Oberfläche, ja.
Christian Blumenfeld, sein Trainer, sagt zum Beispiel auch, wenn sie haben es auch schon versucht mit Gewichtsreduktion.
Ja, voll.
Und die absolute Sauerstoffaufnahme, also die absolute, also in Litern, nicht die relative. Das ist ja auch immer der trügerische Schluss, wenn es umgerechnet wird auf pro Kilogramm oder so. Eigentlich muss man auf die absolute schauen. Und die absolute wird schlechter, wenn sie an Körpermasse verliert.
Natürlich jetzt beim Blumenfeld aber zum Beispiel, ja? Das muss man auch dann aber am Ende des Tages, die Burschen zeigen, dieses Team zeigt das, dass einfach Trail and Error am Ende des Tages ist. Und individuell muss man herausfinden, okay, beim Blumenfeld funktioniert das jetzt gut oder für ihn funktioniert das gut. Und die Leute glauben halt dann oft, boah, ich brauche das jetzt auch. Was der Blumenfeld nimmt, das brauche ich jetzt auch. Nein, dann vielleicht nicht so. Das muss man dann herausfinden. Ja?
Ja, genau. Ja.
Viel Marketing da. Viel Marketing.
Aber ich versuche es im Training auch immer mehr und mehr, so mir das speziell an die harten Tage einfach auch, das geht von der Früh los. Also das muss wirklich ein hochwertiges, vollwertiges Frühstück sein, um die Speicher. Also wenn ihr sogar Intervalltraining macht oder hartes Training, das ist ein richtiger Kohlenhydrattag und in der Einheit dann auch noch. Also das ist einfach ein ungesunder Tag, aber du brauchst ja die Energie, weil sonst kannst du nicht regenerieren, du kannst nicht performen. Und
du brauchst Zucker.
Du brauchst Zucker. Zucker ist der limitierende Faktor in dem Fall und da wird Zucker geschossen. Und vor dem Training, im Training, nach dem Training.
Und weißt du, was auch spannend ist? Du musst ja auch das trainieren, dass der Körper, weißt du, also reinstopfen ist leicht, aber der Körper muss auch lernen, das umzusetzen und auch zu verarbeiten und auch in die beanspruchte Muskulatur zu führen. Und das muss man auch trainieren. Und wenn ich das nicht im Training mache, soll das dann im Wettkampf funktionieren. Das
ist einfach so. Train the gut, das ist vielleicht das Beispiel, was du vorher angesprochen hast, da Kevin, Personen klagen über Magenschmerzen, ja, weil sie es noch nie trainiert haben. Das ist wie Training auch. Du musst es. Natürlich ist es unangenehm. Mir ist im Training auch unangenehm, mich zu verpflegen. Eigentlich habe ich noch keinen Durst, ich mag nicht, es ist so anstrengend, ich will nicht mehr meine Hand heben, weil ich so im Anschlag bin. du musst es trainieren und es hilft einfach nicht. Ja? Und das ist natürlich, das ist ein leistungslimitierender Faktor. Und wenn das, du kannst über das Jahr nur so kurz trainieren, wenn du ich sage jetzt nichts für einen 10-Kilometer-Lauf bei kühlen Bedingungen oder so, das kann man alles irgendwo, weißt du, vorher das Beispiel braucht, hast 32 Minuten Läufer oder so. Das ist alles, ja, das kann man jetzt auch, wenn man halbwegs ein Talent hat, das ist auch wieder der Unterschied, dann kann man das mit relativ wenig Aufwand machen. Also ich bin 30 Minuten, 30, 50 mit null Training gelaufen damals. Also da war ich.
Aber mit Ernährung wahrscheinlich auch noch.
Genau, aber wenn die Speicher halbwegs, wenn man das ein bisschen gefrühstückt hat oder so, dann reichen diese Speicher für 30 Minuten aus. da brauche ich jetzt ja nicht, aber sobald es halt dann über eine Stunde geht, dann ist es essentiell und das muss man trainieren, wie es du ansprichst, weil sonst kriegt man natürlich, und wenn man es dann nur im Wettkampf macht, Magenprobleme, Scheißerei, alle zustehend und es funktioniert nicht, das gehört trainiert.
Voll. Sehr schön. Ich stelle jetzt noch als Abschluss eine letzte Frage und zwar würde mich interessieren, was würdest du gerne deinem jüngeren Ich heute auf dem Weg mitgeben?
Mehr Geduld. Mehr Geduld, wenn es einmal nicht so läuft, dass man dann nicht die Geduld verliert. Und auch früher natürlich diese harten Einheiten, was du vorher angesprochen hast. Das ist so umfangreiche Geschichte. Was würde mein jüngeren Ich?
Vielleicht irgendein Spruch, irgend sowas oder irgend sowas, was du sagst. An den kannst du festhalten oder was? Keine Ahnung.
Der Klassiker ist eben, immer weiter an sich glauben, nicht aufgeben, aber die Stimme irgendwo. Ne? Der steinige Weg ist oft manchmal so groß, dass man schon wieder kurz vorm Verzweifeln ist und eigentlich alles hinwirft. Das ist die große Herausforderung, einfach geduldig zu bleiben. Mein Werdegang, ich bin voll glücklich damit. Natürlich kann man immer vielleicht frühzeitiger noch, man braucht immer ein bisschen Glück, glaube ich, dass man zu den richtigen Personen kommt. Da habe ich auch extrem viel Glück gehabt in meinem Werdegang, dass man richtig beraten ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da gehört aber natürlich Glück auch dazu, aber auch ein gewisser Verstand, dass man offen ist und nicht naiv, stur.
Offenheit.
Genau, weil von wo sollte man es wissen? Man kann es als Anfänger nicht wissen. Das geht nicht. Da kann man sich noch so belesen oder noch so in die Materie hauen. Du kannst, also eine erfahrene Person, eine gute Trainerperson, die was richtig viele Erfahrungen mitbringt, dieser Mehrwert, von dem profitiert man. Da muss man jetzt, glaube ich, bereit sein, dass man offen auf so eine Person zugeht und sagt, hey, wie würdest du das machen? Wie schaut das aus? Ja, aber so einen richtigen Spruch habe ich jetzt gar nicht für dich zum Abschluss. Ja.
Ich glaube auch, was ich halt so im Coaching oder generell im Trainertum oder auch eigentlich traurigerweise generell im Menschendasein sehe, dass wir irgendwie verlernt haben, Perspektiven zu wechseln. Wir haben verlernt, sich in anderen Menschen hineinzuversetzen. Wir haben sogar verlernt, in unsere Kinder sich hineinversetzen. Wir wollen immer nur, wir denken ja selbst starr. Ja. Wir wollen das so, wie ich das gemacht habe, sollst du das auch machen. Und ich traktiere dich und beschimpfe dich und versuche dich streng zu erziehen, aber hat nichts mit einer wahren Erziehung zu tun. Und ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Empathie zu zeigen, sich hineinzuverfühlen und andere zu verstehen, anstatt sich zu erklären. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut.
Ich glaube, das ist eigentlich der gesündeste langfristige Weg, weil sonst alles andere, das was so mit beschimpfen und nur hart trainieren und es muss so sein, das funktioniert ja sowieso nicht. Also kurzfristig ja. Kurzfristig ja, langfristig, aber langfristig ist immer erfolgreicher, langfristig nein. Und wenn man dann viel wechselt oder so, einmal das System probiert, einmal dort wieder und da wieder was gehört und das funktioniert sowieso nicht. Also
das zerstört mehr, als das Ganze wert ist. Und wir sehen es dann in der Welt. Ja. Und wir versuchen halt das, was wir im Sport erfahren haben, auch zu transferieren in anderen Bereichen. Und ich hoffe, das gelingt uns. Wahnsinn. Peter, vielen Dank. Es war sehr, sehr inspirierend. Ein unglaubliches Gespräch und auch Geschichte. Und ich hoffe, dass du und ich oder wir einen Erfolg damit haben und einfach die gute Botschaft einfach auch nach außen hin tragen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen Dank.
Und sehr gerne.
Ja, danke dir.
Ja, danke fürs Dabeisein, hat Spaß gemacht und ja.
Wir hören uns.
Jederzeit wieder gerne.
Wir hören uns.
Ja. Rock.
Ciao Peter, danke dir. Wir hören uns.
Da ist leider nichts da.
Noch nicht. Ja. Ich freue mich schon auf deine Langdistanz. Ich supporte dich auf jeden Fall. Ich stehe und feuere dich an.
Ja, aber ich brauche Poolboy, Neo.
Ich würde dir, übrigens, wenn du ein Neo brauchst, nimm dir den schlechtesten, ja, und nicht den besten, neuesten, weil der hat weniger Neopren. Also Anfänger-Neos musst du nehmen, weil dann hast du eine bessere Wasserlage.
Sailfish One hängt mit dem Kasten.
Ja, genau. Der reicht. Der ist super.
Ja.
Ciao. Danke dir. Schönen Tag noch.